Ja, wir warten schon die zweite Woche auf Weihnachten, zweiter Advent, die zweite Kerze brennt. 520 vor Christus, da warteten die Israeliten auf ein anderes Ereignis, nämlich, dass endlich wieder der Tempel steht. Im ungefähr August 520 vor Christus hatte der Prophet Haggai eine Botschaft für das Volk Israel. Gott musste nämlich sein Volk ermahnen. Das Volk war aus der Gefangenschaft zurückgekommen und hatte jetzt Gegenwind erlebt. Sie wollten den Tempel aufbauen, das war mit Schwierigkeiten verbunden. Und so ließen sie dieses Bauprojekt ruhen und kümmerten sich um die eigenen Häuser, bauten sich ihre eigenen Paläste auf. Und Gott musste sein Volk ermahnen. Er sagte, richtet euer Herz auf eure Wege. Denkt mal über eure Prioritäten nach. Und der Prophet Haggai machte deutlich, ihr arbeitet und habt doch wenig Gewinn. Es ist so, als würdet ihr Wasser mit löchrigen Gefäßen schöpfen. Und Gottes Anweisung für sein Volk war, baut meinen Tempel. Und Haggais Worte wurden auch umgesetzt. 24 Tage später begannen sie mit dem Tempelbau voller Motivation, voller Freude. Und ja, die Frage an uns war gewesen, sollen wir jetzt Kirchen bauen? Und im Neuen Testament heißt es, dass wir der Tempel Gottes sind. Wir, die Gemeinde, jeder von uns ist ein Baustein der Gemeinde und wir dürfen Teil in Gottes Reich sein. Und in Matthäus 6,33 gibt es diesen Vers, trachtet zuerst, also bei allem, zuerst um das nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Der Haggai hatte diese Botschaft, diese Ermahnungspredigt gehalten und das Volk reagierte positiv darauf. Und nach so einem Monat geht die Motivation irgendwann flöten. Man beginnt begeistert und irgendwann merkt man, ups, das hat mit Arbeit zu tun. Vielleicht starten wir auch in so einem Jahr ganz motiviert und denken, ja, jetzt setze ich mir gute Ziele und man kennt es, so nach einem Monat verfliegt schon mal die Willenskraft. Und so muss Gott auch sein Volk wieder ermutigen und sagt, seid stark dreimal und habt keine Angst, schaut nach vorne, vergleicht nicht den Tempel, so wie ihr ihn jetzt seht, diese Baustelle, diese Ruine mit dem herrlichen Tempel, den der Salomo unter optimalen Bedingungen damals gebaut hatte. Wenn Gott uns einen Auftrag gibt, nach seinem Reich zu trachten, dann holt er uns aus unserer Komfortzone heraus. Er bringt uns in eine Lernzone, da wo es Entwicklung gibt. Und wir brauchen nicht in Panik zu geraten, weil Jesu Zusage für uns gilt, ich bin bei euch alle Tage. Es verfliegen weitere 3 Monate und wir sind so ungefähr im Dezember angelangt. 520 vor Christus. Gott hatte sein Volk ermahnt und ermutigt. Was will Gott jetzt durch Haggai in seiner dritten Botschaft an sein Volk sagen? Lasst uns lesen, was Gott dem Volk zu sagen hatte. Wir lesen heute die Verse 10 bis 19 aus Haggai 2. Am 24. des 9. Monats im 2. Jahr des Darius geschah das Wort des Herrn zum Propheten Haggai. So spricht der Herr der Herrscharen, bitte doch die Priester um Weisung über Folgendes. Wenn jemand heiliges Fleisch im Zipfel seines Gewandes trägt und mit seinem Zipfel Brot oder gekochtes oder Wein oder Öl oder irgendeine Speise berührt, wird es dadurch heilig? Und die Priester antworteten und sprachen, nein. Darauf sagte Haggai, wenn jemand, der sich an einer Leiche verunreinigt hat, dies alles berührt, wird es dadurch unrein? Und die Priester antworteten und sprachen, es wird unrein. Da antwortete Haggai und sprach, so ist dieses Volk und so diese Nation vor mir, spricht der Herr, und so ist alles Tun ihrer Hände und wo sie etwas als Opfer darbringen. Unrein ist es. Und nun, richtet doch euer Herz auf die Zeit von diesem Tag an und darüber hinaus, bevor Stein auf Stein gelegt wurde und am Tempel des Herrn, wie erging es euch da? kam man zu einem Getreidehaufen von 20 Maß, wurden es 10. Kam man zur Kelterkufe, um 50 Pura zu schöpfen, wurden es 20. Und ich schlug euch mit Getreidebrand und mit Vergilben und alle Arbeit eurer Hände mit Hagel. Und ihr seid nicht zu mir umgekehrt, spricht der Herr. Richtet doch euer Herz auf die Zeit von diesem Tag an und darüber hinaus, vom 24. des 9. Monats an, nämlich von dem Tag an, als die Grundmauern des Tempels des Herrn gelegt wurden. Richtet euer Herz darauf. Ist die Saat noch in den Vorratskammern? Und haben der Weinstock und der Feigenbaum und der Granatbaum und der Ölbaum noch nicht getragen? Von diesem Tag an will ich segnen. In dieser Predigt möchte ich heute aufzeigen, wie das Trachten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit den Segen Gottes mit sich bringt. Und wir möchten heute uns zwei Dinge anschauen, die in diesem Text vorkommen. Zum einen das Thema Heiligkeit im Gegensatz zu Unreinheit, das ist einmal Thema hier, und das Thema Segen. Gott hatte sein Volk Israel erwählt. Aus allen Völkern war Israel das Volk Gottes. Ja, weshalb denn eigentlich? Dieses Volk sollte Gott repräsentieren, seinen Willen. Es sollte heilig sein, so wie Gott heilig ist. Es sollte ein Segen für die Völker sein. Und das Volk Israel hatte glorreich versagt. Es brach immer wieder diesen Bund, den Gott mit seinem Volk geschlossen hatte. Und dieser Bund beinhaltete nicht nur so 10 Gebote, sondern viel mehr Gebote. Und es ging auch darum, was passiert, wenn das Volk bundesbrüchig wird. Das zieht den Fluch Gottes nach sich. Wenn es diesen Bund hält, dann den Segen Gottes. Gott ist einzigartig heilig und auch dieses Volk Israel sollte einzigartig heilig sein. Gott erschuf am Anfang der Welt einen heiligen Garten. Aus diesem heiligen Garten musste der Mensch verbannt werden, weil Sünde hineinkam. Gott verspricht seinem Volk Israel ein heiliges Land. In diesem heiligen Land gab es eine heilige Stadt Jerusalem, einen heiligen Berg. Auf diesem heiligen Berg stand der heilige Tempel. In das Heilige durften nur die Priester rein und ins Allerheiligste nur einmal im Jahr der Hohepriester, um dort das Sühneopfer für das Volk zu bringen. Das Volk Israel war heilig, einzigartig. Es unterschied sich von allen anderen Völkern auf dieser Welt. Es hatte eine einzigartige Aufgabe, Jahwe in dieser Welt zu repräsentieren und bekannt zu machen. In diesem Volk gab es einen heiligen Stamm, die Leviten. Und einige Leviten, die durften Priester sein. Die hatten einen besonderen Priester. Der Hohepriester hatte den heiligsten Dienst, nämlich einmal im Jahr in Gottes Allerheiligstes zu kommen, ins Epizentrum sozusagen der Heiligkeit Gottes auf dieser Welt. Was ist das Gegenteil von Heiligkeit? Unreinheit. Unreinheit ist nicht das Gleiche wie Sünde. Jeder, der sündig war, war unrein, aber nicht jeder, der unrein war, war automatisch sündig. Gott ist Licht und bei ihm ist absolut keine Finsternis, keine Unreinheit. Gott, der Schöpfer, legt fest, was in seinen Augen unrein war. Da gab es zum Beispiel schon von Anfang an reine und unreine Tiere, wenn wir so im Alten Testament durchblättern. Es gab verschiedene Krankheiten, die einen unrein gemacht haben. Frauen waren einmal im Monat und auch nach jeder Geburt unrein. Es reichte, wenn man einen Toten berührte, dass man unrein wurde. Der Hohepriester, der durfte auf keinen Fall einen Toten berühren, auch wenn es jemand aus der eigenen Familie war. Er durfte nicht in die Nähe eines Toten kommen. Wenn ihr da mehr über dieses Thema Unreinheit wissen wollt, dann lest gerne in 3. Mose die Kapitel 11 bis 16 nach. Da gibt es sehr spannende Kapitel. Für unsere Ohren, ja, für unsere Kultur sehr eigentümlich, würde ich mal behaupten. Wie wurde man denn rein, wenn man unrein geworden ist? Es hat ja nicht immer nur mit Sünde zu tun. Es gab auch, ja, normale Alltagssituationen, wo man auf einmal unrein werden konnte. Es gab bestimmte Opfer, die gebracht werden konnten, bestimmte rituelle Waschungen. Manchmal war man nur bis zum Abend unrein, manchmal eine ganze Woche. Stellt euch mal einen Bestatter vor in der damaligen Zeit. Der war ja dauernd unrein. Oder einen, der mit toten Tieren zu tun hatte, einen Gerber zum Beispiel oder Hirten. Also unrein zu sein bedeutete nicht automatisch gesündigt zu haben. Oft waren es natürliche Prozesse, durch die man unrein wurde. Und dieses Thema Heiligkeit und Unreinheit, das war sehr präsent im Volk Israel. Viel mehr als bei uns vielleicht. Kein Wunder, dass die Priester, denen Haggai diese zwei Fragen am Anfang stellt, die richtige Antwort darauf wussten. Die erste Frage lautete, wenn jemand heiliges Fleisch, so ein Opferfleisch, das wurde den Priestern gebracht, davon durften die Priester essen. Und da konnte es sein, dass sie so ein Stück Fleisch mal im Zipfel ihres Gewandes mitgenommen haben. Was passiert, wenn sie dieses Fleisch im Zipfel ihres Gewandes tragen und damit ein Stück Brot, gekochtes Wein oder Olivenöl oder irgendeine andere Speise streifen? Wird dieses dann auch heilig? Und die Priester haben schon mal 50% des Tests bestanden. Die richtige Antwort war nein. Diese Heiligkeit, dieses besondere Fleisch, machte diese unreinen Gegenstände, neutralen Gegenstände nicht automatisch heilig. Im Gesetz Mose konnte man nachlesen, wie mit diesem heiligen Fleisch umzugehen war. Es musste an einem besonderen Ort gegessen werden. Man musste darauf aufpassen. Es durfte nicht mit Unreinem in Berührung kommen. Was passierte allerdings, wenn diese gleichen Sachen, wenn sie jemand streift, der zuvor eine Leiche berührt hatte? Das ist jetzt so die zweite Frage von Haggai. Die Antwort der Priester war, wieder korrekt, 100% bestanden. Diese Sachen wurden jetzt unrein, weil jemand diese Sachen berührt hat, also diese Speisen, aber vorher einen Toten berührt hatten. Was musste passieren mit diesen Sachen? Entweder mussten sie zerstört werden oder ordentlich geschrubbt werden. Wie kann das sein? Auf der einen Seite berührt etwas Heiliges, dieses Neutrale, dieses Neutrale wird nicht heilig, aber wenn man es mit etwas Unrein berührt, wird es unrein. Ist die Unreinheit stärker als die Heiligkeit? Ich habe mir überlegt, wie kann man das so veranschaulichen? Stellt euch mal vor, wir wären alle gesund hier im Raum und es würde jemand mit einer ansteckenden Krankheit hier reinkommen. Was wäre wahrscheinlicher? Würde diese kranke Person uns anstecken oder würden wir gesunden Personen ihn mit unserer Gesundheit anstecken? Das wäre wünschenswert, oder? Das wäre doch die Medizin. Man muss nur genügend gesunde Personen finden und leider ist Gesundheit nicht ansteckend. Stellt euch vor, ich hätte hier schmutziges Wasser und reines Wasser. Ich würde das schmutzige Wasser in das Gefäß mit reinem Wasser kippen. Was würde passieren? Das saubere Wasser würde dreckig werden. Wenn ich es andersrum mache, wenn ich das saubere Wasser in das Gefäß mit dreckigem Wasser schütte, wird es dadurch sauberer? Es verdünnt sich einfach nur, aber der Dreck bleibt ja drin. Man müsste es aussieben, filtern. Wie lösen wir diese Probleme? Die Krankheit wird durch Medizin bekämpft. Das Wasser müsste halt durchgesiebt oder gefiltert werden. Was wollte Haggai mit diesen zwei sehr einfachen Fragen für damals? Also ich weiß nicht, hättet ihr den Test heute bestanden? Ist nicht so gängig heutzutage, diese Praktiken. Was wollte er bezwecken mit diesen Fragen? Er nutzt es als Veranschaulichung für das Volk. Genauso wie die Heiligkeit nicht ansteckend ist, aber die Unreinheit schon, so war es mit dem Volk. Die Juden kamen aus der Verbannung zurück, aus dem Exil. Dort, wo Gott nicht wohnte. Und sie kamen zurück in ihr Heimatland und fanden ein verunreinigtes Heimatland vor, wo der Tempel zerstört war, wo wilde Tiere, unreine Tiere im Tempel gehaust haben. All das hatte Gott durch andere Propheten vorhergesagt. Das Epizentrum der Heiligkeit, der Tempel, war zerstört. Und die Unreinheit war im Land überall präsent. Alles, was das Volk tat und anfasste, wurde unrein. Und auch ihre Opfer, die sie auf dieser halbfertigen Baustelle opferten, all das war unrein. Es genügte nicht den Standards Gottes. Das ist der Zustand, in dem wir Menschen leben. Können wir wirklich irgendetwas gut machen? Steckt nicht oft hinter der besten Tat irgend so ein egoistischer Gedanke? Wie kann wieder alles gut werden? Kommen wir zum zweiten Punkt. Gottes Segen. Welche Auswirkungen hat diese Unreinheit des Volkes und des Landes? Dreimal wird das Volk dazu aufgefordert, nochmal ihren Blick auf ihren Weg zu richten, nochmal zu hinterfragen, was läuft da gerade? Reflektiert mal, zieht mal Bilanz. Das erinnert so an dieses erste Kapitel, als sie überlegen sollten, hier auf der einen Seite habt ihr eine Baustelle, der Tempel Gottes ist noch nicht fertig, auf der anderen Seite habt ihr eure Paläste und noch einen zweiten Palast, das ist nicht verhältnismäßig. Und jetzt sollen sie nochmal drauf schauen, wie geht's euch? Sie säten viel, ernteten wenig. Sie aßen und wurden nicht satt, sie tranken und blieben durstig, sie kleideten sich und wurden doch nicht warm. Und dieser Zustand, auf den Gott hingewiesen hatte, der hielt an. Sie bauten schon 3 Monate und es ging ihnen immer noch nicht besser. Vielleicht hätten sie denken müssen, ja, wir trachten ja jetzt nach dem Reich Gottes, jetzt muss es uns doch wieder gut gehen. Und es ging ihnen noch nicht gut. Sie hatten sich vorgenommen, den Tempel zu bauen, waren begeistert, sie wurden ermutigt von Gott und trotzdem leiden sie immer noch Mangel. Wo bleibt der Segen Gottes? Da haben sie einen Getreidehaufen, der eigentlich 20 Säcke Korn enthalten sollte und da gibt es nur 10. In der Kelter wollte man 50 Krüge Wein holen, aber es waren nur 20 da. Sie hatten Einbußen von 50-60%. Mehr als die Hälfte des Erwarteten fehlte. Und Gott sagt, es ist immer noch die Strafe, der Fluch, der euch trifft, der euch verfolgt, weil es euch um euch geht und nicht um mich, um meinen Tempel, um meine Heiligkeit. Haggai stellt 2 weitere Fragen. Sind eure Kornspeicher voll? Das konnte das Volk gut beantworten. Nee, die sind nicht voll. Tragen eure Weinstöcke und Obstbäume Frucht? Und wieder, nein. Das Volk leidet Mangel. Das Volk war am Ende, es hatte die falschen Prioritäten gesetzt und mussten jetzt mit den Konsequenzen leben. Es war kein Geheimnis gewesen. Eine scheinbar auswegslose Situation für das Volk. Sie schufteten und ernten doch nichts. Alles, was sie anfassten, wurde unrein. Stellt euch vor, ihr habt 2 dreckige Hände und sollt jetzt mit die Hände sauber bekommen. Wenn eine dreckige Hand die andere dreckige Hand wäscht, dann wird es nicht sauberer. Alles ist irgendwie verflucht. Kennt ihr solche verfluchten Situationen? Ihr habt für eine Klassenarbeit wirklich viel gelernt und schreibt doch eine schlechte Note. Ihr wollt etwas reparieren und verschlimmbessert es. Ihr redet mit eurem Mann und er hört euch doch nicht zu. Ihr nehmt ein Medikament und es wirkt nicht. Wenn es wirkt, dann wirkt es sich irgendwie negativ auf andere Organe aus. Wer kennt es nicht, solche verfluchten Situationen? Was sagt Gott zu seinem Volk? Gebt Acht, was heute geschieht. Gebt Acht. Von heute an will ich segnen. Was ist das für ein besonderer Tag? Es ist der Tag, an dem die Grundmauern des Tempels gelegt worden sind, an dem sie fertiggestellt wurden. Es ist der Tag, an dem Gott sah, dass es seinem Volk wirklich ernst war mit diesem Bauprojekt. Dass es ihnen wirklich ernst war mit der Umkehr. Funktioniert das immer noch? Können wir damit rechnen, dass es mir gut geht, wenn ich mich gut verhalte? Wird mein Ergehen durch mein Tun bestimmt? Wird es mir gut gehen, wenn ich jeden Tag in der Bibel lese, ohne Unterlass bete, genug spende, die 10 Gebote halte, nicht saufe, keine Drogen nehme, nicht zu schnell Auto fahre? Kann ich denn dann mit Gottes Segen rechnen? Dieser Tun-Ergehen-Zusammenhang, der wird im Alten Testament sehr gefeiert, in den Sprüchen oder in den Psalmen. Da gibt es so allgemeine Weisheiten. Ja, wenn ihr Gutes tut, dann zieht es irgendwie gute Konsequenzen nach sich. Oft ist das zu erleben und zu sehen und ist ja auch logisch irgendwie. Aber im Buch Hiob und auch im Prediger, da sieht man, dem ist nicht immer so. Die Gerechten leiden oft viel mehr als die Ungerechten. Gottes Segen ist einfach nicht käuflich. Wie sieht es bei uns aus heute? Wie können wir, du und ich, nach Gottes Reich trachten? Wird uns dann wirklich alles andere zufallen, so wie Gott uns das versprochen hat? Wird Gott uns segnen? Wie können wir aus unserer verfluchten Situation herauskommen? Wir haben gesehen, dass diese Heiligkeit irgendwie nicht ansteckend war, schon im Alten Testament nicht. Die Unreinheit irgendwie ja doch. Die Lösung im Alten Testament gegen Unreinheit war die Reinigung, eine Waschung oder ein Opfer. Unrein sein war keine Sünde, aber unrein vor Gott zu kommen, das schon. In Jesaja 6 lesen wir die Geschichte von der Berufung von Jesaja. Und Jesaja hat eine Vision von dem Thronsaal Gottes und dort fliegen Engel umher und rufen: Heilig, heilig, heilig ist Jahwe, der allmächtige Gott. Und der Jesaja, der gerät in Panik, weil er sich plötzlich in der Heiligkeit Gottes weiß, in Gottes Präsenz. Und er ruft: Weh mir, ich bin verloren. Ich bin ein Mann mit unreinen Lippen, inmitten eines Volkes mit unreinen Lippen. Ich werde umkommen, denn ich habe den König, den Herrn, den Allmächtigen gesehen. Was ist dann passiert? Dann kommt plötzlich ein Engel und berührt die Lippen dieses Propheten mit einer feurigen Kohle und spricht dem Jesaja Vergebung zu. In der Nähe Gottes kann man nur kommen, wenn man Vergebung hat. Hier wird der Fluch der Unreinheit umgekehrt. Vergebung macht es möglich. Auch später der Prophet Hesekiel, der hatte auch eine Vision. Er sah den Tempel Gottes, den zukünftigen Tempel Gottes, und aus diesem Tempel fließt ein Fluss heraus. Dieser Fluss beginnt als kleines Bächlein und breitet sich zu einem riesengroßen Strom aus. Und überall, wo dieser Fluss hinführt, durch die Wüste, da blüht es. Da ist Segen. Da ist Leben. Die Heiligkeit Gottes kommt und bringt Segen. Dieser Fluss, der kommt nochmal in der Offenbarung später vor. Wir leben heute in der Zeit des Neuen Testamentes nach Christus. Jesus kommt an Weihnachten auf die Erde. Er wird Mensch. Und es ist unfassbar, was er tut. Den Juden war es verboten oder die wussten, ich werde unrein, wenn ich Tote berühre. Jesus, Gott, kommt und berührt Tote und sie werden lebendig. Jesus berührt die Unberührbaren und heilt sie. Er kommt in die Häuser der Sünder. Und die Heiligkeit Jesu nimmt nicht ab. Alles, was Jesus berührt, wird rein und heilig. Die Pharisäer und Schriftgelehrten, die hatten ein riesiges Problem damit. Wie kannst du das machen? Zum Beispiel hatten sie einmal Jesus mit seinen Jüngern beobachtet, wie die Jünger mit ungewaschenen Händen Ehren gerauft haben und mit ungewaschenen Händen gegessen haben. Das hat sie unrein gemacht. Und sie machen Jesus einen Vorwurf. Da sagt Jesus: Nichts, was von außen kommt, kann den Menschen in Gottes Augen unrein machen. Unrein macht ihn vielmehr das, was aus ihm selber kommt. Und dann zählt er auf, was aus unserem Herzen herauskommt. Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Zügellosigkeit, Missgunst, Verleumdung, Überheblichkeit und Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und macht den Menschen in Gottes Augen unrein. Jesus kommt an Weihnachten zu uns unreinen Menschen. Er identifiziert sich mit uns. Seine Heiligkeit nimmt nicht ab. Wie können du und ich heilig werden und unter Gottes Segen kommen? In Epheser 1, 3 bis 8 möchte ich uns vorlesen. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt und durch Christus Anteil bekommen haben. Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt, mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen, ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war der Plan, so hatte er es beschlossen. Und das alles soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, die er uns durch seinen geliebten Sohn erwiesen hat. Durch ihn, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn sind unsere Verfehlungen vergeben. Daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Er hat sie uns in ihrer ganzen Fülle erfahren lassen. Wie kann alles rein, wie kann alles gut werden? Durch Jesu Blut, sein perfektes Opfer auf Golgatha, wäscht uns von unseren Sünden rein. In 1. Johannes heißt es, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Verfehlungen vergibt, uns von aller Ungerechtigkeit reinigt. Wie können wir gesegnet werden? Jesus beschenkt uns. An Weihnachten beginnt alles ganz klein, wie so ein kleiner Bergfluss, der immer größer wird, der durchs Land fließt. Heute gibt es überall auf der Welt Gemeinden. Überall gibt es Menschen, die Gott anbeten. Was wird von uns erwartet? Trachtet nach, bei allem, was du tust, nach Gottes Reich. Vertrau darauf, dass Gott dann alles gut machen wird. Es liegt nicht an uns, was wir alles Tolles leisten und alles Tolles tun können. Denn alles, was wir tun, alles, was wir anpacken, wird von uns aus ohne Gott unrein. Da, wo Gott am Werk ist, da, wo Gott mit dabei ist, da ist Heilung, da ist Reinigung. Gott hält sein Versprechen. Uns wird alles andere zufallen. Er wird uns segnen, wenn es uns wirklich um Gott, um sein Reich geht, bei allem, was wir tun. Gottes Segen kann nicht erkauft werden. Man kann ihn sich nur schenken lassen. Amen.